Einen schönen guten Morgen. Wir dürfen Jesus unter vielen anderen Sachen natürlich besonders für zwei Sachen dankbar sein. Nämlich, dass er Paulus auf so gewaltige Art herausgerufen hat. Wir kennen ja alle die Bekehrungsgeschichte von Paulus, als er nach Damaskus unterwegs war, um Jünger zu verhaften und nach Jerusalem zu bringen. Und er kam selbst zurück als Jünger Jesu. Und wir dürfen für die zweite Sache dankbar sein, dass auch Gott dem Paulus solch einen Glauben geschenkt hat, dass er so kompromisslos sich in diesen Dienst des Evangeliums hineingestellt hat. Und wenn Paulus gedacht hätte, naja, heute habe ich keine Lust, den Korinthern einen Brief zu schreiben oder diese Woche nicht, vielleicht nächste Woche, dann hätten wir unter Umständen dieses Wort, das wir gerade auch über das Wort gesungen haben, hätten wir dieses Wort im Neuen Testament vielleicht nicht so in dieser Form vor uns. Und wir könnten heute nicht über diesen Text nachdenken. Paulus schreibt ein paar Verse vorher im 16. Vers, dass er verpflichtet ist, dieses Evangelium zu verkünden. Er schreibt dort, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Er sah es als seine Pflicht an. Und etwas weiter, ein paar Verse weiter, sagt er, dass er sich allen zum Knechte macht, um Menschen zu gewinnen. Und es gibt viele Stellen, wo er sich als Knecht Christi nennt, als Sklave Christi, berufen zu diesem Aposteldienst. Er ist allen zu allem geworden, um Menschen zu gewinnen. Und er hat auch diesen Brief geschrieben, den Korinther, wo wir jetzt ein Textstück anschauen, für die Korinther damals und auch heute für uns natürlich. Der Text war 1. Korinther, 9. Kapitel, 24 bis 27 und dann im Kapitel 10, 1 bis 13. Ich lese einmal die vier Verse aus dem 9. Kapitel. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass er ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Hier greift Paulus das Bild eines Wettkämpfers, eines sportlichen Athleten auf. Und solche sportliche Wettkämpfer, die sind damals genauso bekannt gewesen wie heute. Auch damals gab es schon in Korinth diese isthmischen Spiele und sie wurden eigentlich nur noch übertroffen von den Olympischen Spielen. Und Olympische Spiele, das ist ja uns auch ein Begriff. Und wenn Paulus vielleicht heute diesen Brief uns schreiben würde, würde er uns einen Skirennläufer vor Augen malen, weil man sagt ja, Österreich ist eine führende Skination. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass er ihn erlangt. Bleiben wir einmal bei so einem Skirennläufer, bei einer Winterolympiade. Da gibt es Siegläufer, und Österreich hat solche Siegläufer, die treten an bei Olympischen Spielen und ihr Ziel ist es, eine Medaille zu gewinnen. Am liebsten natürlich Gold oder Silber oder Bronze. Auf alle Fälle unter die ersten drei. Das ist ihr Ziel. Und dieses Ziel, dem ordnen sie alles unter. Mehrere Jahre sogar trainieren sie auf dieses Ziel hin. Und sie entsagen so vielen Sachen. Sie leben enthaltsam. Sie verzichten auf manche Bequemlichkeit. Und sie nehmen viele Strapazen und Mühen auf sich. Und wenn sie dann nur den vierten Platz, sozusagen die Blechernmedaille machen, dann ist das eine große Enttäuschung für die Läufer und natürlich auch für die ganze Nation dann. Und dann gibt es eine andere Kategorie von Rennläufern, die erhoffen sich einen Platz unter den ersten 10 und in die Top 10 der Weltspitze zu kommen. Das ist schon für sie wie ein Sieg. Und dann gibt es noch viele andere Läufer, vielfach aus exotischen Ländern, wo es nicht einmal Schnee hat. Für die ist es, einmal dabei gewesen zu sein. Einmal so einen Abfahrtshang heruntersausen, ohne Sturz. Einmal so einen Slalom zu bewältigen, ohne einzufädeln. Das ist schon für sie wie ein Sieg. Ein Sieg über sich selbst und einen Sieg über den inneren Schweinehund. Also sehen wir hier unterschiedliche Läufer, unterschiedliche Athleten, sogar mit unterschiedlichen Zielsetzungen, aber eines haben sie gemeinsam. Sie wollen ihr Bestes geben. Und sie geben auch ihr Bestes. Und zwar jeder nach seinem Talent und nach seinen Fähigkeiten, nach seinen Möglichkeiten. Sie geben ihr Bestes, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Und sie kämpfen auch so, dass sie das Beste erlangen. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. So schreibt Paulus. Und diese Sportler, die unterordnen alles diesem Ziel. Wie gesagt, jahrelang trainieren sie. Für dieses Ziel nehmen solche Mühen, Strapazen auf sich. Sie enthalten sich einer ungesunden Lebensweise. Rauchen ist sowieso ein No-Go. Sie essen und trinken nur, was für sie gut ist. Und sie verzichten auch auf ungesunde Vergnügungen. Sie geben andere Interessen und andere Beschäftigungen auf, nur damit sie das gesteckte Ziel erreichen. Ja, sie opfern zum Teil sogar ihre Gesundheit. Ich habe gerade vor kurzem mit meinem Physiotherapeut geredet über solche Sportler, der sagte dann, die haben dann im Alter oft sehr viele Muskelkrämpfe und Schwierigkeiten mit ihren Bändern, die dann einfach ausgedehnt sind. Sie opfern alles für dieses Ziel. Für was? Für was? Für was nehmen sie diese Mühen und diese Strapazen auf sich? Für einen unvergänglichen Siegeskranz. Für eine Goldmedaille oder eine Silbermedaille. Sie nehmen praktisch alles auf sich, um dieses zu erreichen. Jetzt habe ich einen Hänger. Ja, was ist unser Ziel? Was ist unser Ziel? Was ist unser Ziel unseres Lebens? Wo endet unser Wettlauf dieses Lebens? Unser Ziel ist es, einmal bei Jesus zu sein. Und so haben wir, obwohl wir auch unterschiedlich sind, unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Talente haben, unterschiedliche Gaben haben, trotzdem nur ein einziges gemeinsames Ziel. Einmal bei Jesus zu sein in seiner Herrlichkeit. Das ist unser Ziel. Und er verspricht es uns, dass wir das Ziel erreichen, ewige Freude, ohne Schmerzen, ohne Krankheit, ohne Trauer, einmal diesen unvergänglichen Siegeskranz zu erhalten. Ewiges Leben, das wir eigentlich jetzt schon haben, aber das wir oft nicht so voll und ganz genießen können. Warum? Weil wir noch in dieser Welt leben. Weil wir noch wie die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen sind. Und Paulus ist überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. So schreibt er den Römern. Diese Leiden, die wir oft jetzt durchleben, diese Schwierigkeiten fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das ist unser Ziel. Und das ist auch unser Weg. Und das Ziel und den Weg, das kennen wir ja. Und hier ist nicht das Heil oder steht das Heil auf dem Spiel, dass wir dieses Ziel einmal nicht erreichen können, wenn wir uns nicht so anstrengen. Weil wir können das sowieso nicht aus eigener Kraft erreichen. Dazu sind wir nicht fähig als Menschen. Aber wir kriegen Lohn für das, wie wir auf dem Weg sind. Und wir sind dann selbstverantwortlich, ob wir uns vielleicht viele krumme Kurven auf unserem Lauf des Lebens selbst einbauen. Und da taucht ja schon jetzt ein Problem auf, und speziell bei mir. Die Sportler und die Rennläufer, die brauchen Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung, Selbstüberwindung, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich kenne jetzt meine mangelnde Disziplin, meine mangelnde Selbstbeherrschung. Ich kenne auch meine Bequemlichkeit, meine Lauheit. Und ich dürfte eigentlich gar nicht jetzt über dieses Thema reden, ohne einen roten Kopf zu bekommen. Denn hier ruft Paulus mich und uns alle auf, ein diszipliniertes Leben zu führen und dem Erreichen des Ziels, seine Herrlichkeit, alles andere unterzuordnen. Wie ein Sportler diszipliniert lebt und das Ziel erreichen will, das er sich gesteckt hat, so wollen wir auch dieses Ziel erreichen. Wir alle sind auf demselben Weg. Vers 26. So lauf nun nicht wie aufs Ungewisse. Also laufe ich nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. So macht es Paulus. Er führt seinen Glaubenskampf in richtiger Weise, nicht bloß mit Schlägen in die Luft. Und auch wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, gegen wen wir kämpfen in unserem Glaubenskampf. Nämlich gegen unser eigenes altes Ich, gegen unseren eigenen Egoismus, gegen die eigene Bequemlichkeit. Aber natürlich auch gegen die Mächte der Finsternis, die uns immer wieder versuchen wollen. Und nun ist dieser Wettkampf in unserem Leben nicht unbedingt gerade ein Sprint oder ein Slalom oder ein Abfahrtslauf, sondern eher ein Querfeldeinlauf mit Hindernissen. Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen, die uns zum Stolpern bringen, die uns Mühe machen, die uns zum Absitzen verleiten, zum Aufgeben, Schwierigkeiten, die uns verzagt machen, Schmerzen, die uns mürbe machen oder mutlos machen oder Angst machen. Und wenn man so in die Welt schaut oder was gerade so abgeht, in Österreich auch oder im Nahen Osten, ja, man könnte wirklich bald Angst bekommen. Wie lange dreht sich der Globus noch? Aber Jesus sagt selber, in der Welt, da habt ihr Angst. Seid guten Mutes. Ich habe diese Welt überwunden. Jesus hat selbst schon überwunden. Jesus hat selbst das Ziel schon erreicht, nachdem er seinen Dienst vollendet hat auf der Erde. Er sitzt wieder zu Rechten des Vaters, in der Herrlichkeit des Vaters. Jesus hat das Ziel erreicht für uns, und er wurde selbst zum Ziel für uns. Jetzt geht es nicht darum, perfekt zu werden. Wir können sowieso nicht aus eigener Anstrengung, aus diesem Querfeldeinlauf mit Hindernissen einen gemütlichen Spaziergang machen. Und einen Spaziergang ohne Schwierigkeiten. Das können wir nicht. Aber wir können immer wieder aufstehen, wenn wir stolpern. Wieder neu das Ziel anvisieren und uns neu die Herrlichkeit vor Augen malen und uns auch gegenseitig aufrichten, gegenseitig stützen, gegenseitig diese Herrlichkeit immer wieder in Erinnerung rufen und weiterlaufen, bis wir das Ziel erreichen. Und das schreibt Paulus so, denn er weiß selbst genau, dass manche Gefahren auf uns lauern, Hindernisse, Stolpersteine, auf dem Weg zu diesem Ziel. Und nun malt Paulus den Korinthern ein anderes Bild vor Augen, nämlich das Volk Israel in der Wüste. Da die Gemeinde früher aus vielen messianischen Juden bestand, war die Geschichte der Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten ja sowieso bekannt. Und da möchte ich jetzt aus dem 10. Kapitel die ersten 13 Verse lesen. Dort schreibt Paulus: Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Ungewissheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und sind alle auf Mose getauft worden, in der Wolke und im Meer, und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels war aber Christus. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste umgekommen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. So werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie etliche von ihnen taten und wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Paulus schreibt, dass alle unter dieser Wolke gewesen sind, dass alle durchs Meer gegangen sind, dass alle auf Mose getauft worden sind. Gott hat alle herausgeführt aus Ägypten und sie standen alle unter seinem Schutz. Und durch die wunderbare Errettung aus dem Schilfmeer wurden sie alle auf Mose getauft. Das heißt, sie wurden der Autorität und der Führung Mose anvertraut und unterstellt. Moses war der von Gott eingesetzte Mittler, Vermittler zwischen Gott und Menschen, zwischen Gott und dem Volk Israel. Alle ohne Ausnahmen haben dieses Vorrecht empfangen. Und alle haben diese Macht Gottes erlebt und haben diese Herrlichkeit gesehen. Und alle wurden auf wunderbare Weise in der Wüste mit Speise versorgt. Und alle bekamen in der Wüste Wasser zu trinken. Wasser aus einem Felsen. Christus war damals schon mit ihnen. Er war ihr Versorger in allen Lebenslagen. Christus war die Quelle des Segens für die Israeliten und Christus ist auch die Quelle des Segens für heute, für alle Menschen. Der Fels aber war Christus, steht im Vers 4. Und doch, kaum ging es so, dass es anders lief, wie sie sich das wünschten, murrten sie, wurden unzufrieden. Sie wünschten sich sogar nach Ägypten zurück, weil sie meinten, in Ägypten hatten sie es besser. Unzufriedenheit machte sich breit und das konnte Gott nicht gefallen. Und kaum war Mose eine Zeit nicht da, als er auf dem Berg Sinai war, machten sie sich einen Gott aus Gold, das goldene Kalb. Wahrscheinlich hatten sie das so gekannt noch von Ägypten her. Da haben sie viele solche Tiere als Götter. Sie machten sich ein goldenes Kalb und beteten es an. Sie verfielen praktisch in den Götzendienst und ersetzten den lebendigen Gott mit einem toten Götzen. Götzendienst bringt dann Unzucht hervor und das Leben wird unzüchtig. Und als Gott ihnen sagte, sie sollen das Land Kanaan einnehmen, dann er versprach es ihnen ja. Geht hin, ich gebe euch die Menschen und das Land in eure Hand. Sie glaubten ihm nicht. Sie glaubten seinen Verheißungen nicht. Sie glaubten seinen Versprechungen nicht. Unglaube machte sich breit. Außer bei Joshua und Kaleb, diesen Zweien. Und dieser Unglaube kostete einer ganzen Generation das Leben. Vers 6. Diese Dinge aber sind geschehen uns zum Vorbild, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Ich möchte einfach mal diese drei Sachen herausnehmen. Unzufriedenheit, Götzendienst und Unglaube. Und diese Dinge können auch bei uns, in unserem Querfeldeinlauf, zu Hindernissen werden, zu Stolpersteinen werden. Und Paulus schließt sich hier mit ein. Er schreibt, diese Dinge sind geschehen uns zum Vorbild. Er schreibt nicht, die sind euch zum Vorbild geschehen. Er nimmt sich daher mit hinein, denn er kennt ja die Schwachheiten. Er kennt ja die Schwachheiten des menschlichen Herzens, schnell einmal unzufrieden zu sein. Ein schneller Blick auf den anderen, der hat etwas, was ich nicht habe. Der kann etwas, was ich nicht kann. Oder der fühlt sich gut, dem geht es gut und ich fühle mich elend. Und schon sind solche Gedanken der Unzufriedenheit geweckt. Und auch die Versuchung zum Götzendienst war den Korinthern ja ein Begriff. War doch zur damaligen Zeit in Griechenland Götzendienst weit verbreitet. Und auch Unzucht und Hurerei war damit in Verbindung. Und auch das führt zu einem echten Problem für diese junge christliche Gemeinde in Korinth. Wir machen uns jetzt vielleicht keine goldenen Kälber und sonst welche Figuren, Götzen, die wir anbeten. Und trotzdem gibt es viele Dinge, die wir Gott und Jesus vorziehen können. Das kann die berufliche Karriere sein, der Urlaub, die Gemütlichkeit, die eigene, die Bequemlichkeit, das neue Auto, die Familie, die Kinder, auch die Enkelkinder, sonst irgendein Vergnügen, sonst irgendein Hobby. Es gibt so viele Dinge, die wir Jesus vorziehen können. Und solche Dinge können dann Hindernisse auf unserem Querfeldeinlauf des Lebens sein. Sie können zu Bergen werden und die Sicht auf das Ziel versperren. Wir verlieren die Sicht auf die Herrlichkeit Gottes, die uns eigentlich erwartet. Wir sehen sie nicht mehr. Und statt das Hindernis zu überwinden, und Gott ruft an vielen Stellen auf, wir sollen überwinden. Statt das Hindernis zu überwinden, merken wir es nicht und wir kommen dann zum Fall. Und gerade denen, die meinen, das kann mir jetzt nicht passieren. Für mich ist Jesus das Wichtigste. Gerade denen hat er auch einen Vers gewidmet. Der Vers 12. Wer meint, der stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir sind einfach mit Schwachheit behaftet. Und Jesus kennt unsere Schwachheit. Er hat sogar unsere Schwachheit getragen. Er wurde aus Schwachheit ins Kreuz geheftet, genagelt, aber er ist aus der Kraft Gottes auferstanden. Und genau diese Kraft Gottes, die lässt uns unser Ziel erreichen. Nicht unsere eigene Kraft, obwohl es heißt, wir sollen uns bemühen, wir sollen uns befleißigen. Trotzdem ist es die Kraft Gottes, die uns zum Ziel führt, nicht die eigene. Und darum lässt uns Gott am Schluss des Textabschnitten ausrichten, ich bin treu. Ich bin der treue Gott, der euch liebt. Ich lasse es nicht zu, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Sondern mit der Versuchung, mit der Bedrängnis, mit der Anfechtung, die er zulässt, schafft er auch den Ausweg. Er schafft es, dass wir es ertragen können. Er lässt es einfach zu, Bedrängnis. Er lässt es zu, dass wir stolpern und fallen. Er lässt es zu, dass wir in Versuchung geraten, um uns zu prüfen, um uns zu testen. Aber seine Zusage ist die, dass er es so weit nur zulässt, dass wir es ertragen können. Und manch einer vielleicht hat schon geglaubt, er kann es nicht mehr ertragen. Es ist einfach zu viel. Nein, Gott ist da. Gott ist treu. Gott ist treu, der euch liebt. Der es nur so weit kommen lässt, dass wir es ertragen können. Ist das nicht eine tröstliche Angelegenheit? Es ist mehr noch, Er ist nicht nur mit uns auf unserem Weg, sondern er ist sogar in uns auf unserem Weg, auf unserem Lauf des Lebens. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und er lässt uns dieses Ziel erreichen. Er lässt uns dieses Ziel erreichen. Unsere Aufgabe ist es, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und immer wieder diese Herrlichkeit Gottes uns vor Augen malen. Und diesem treuen Gott, der uns so liebt, den möchte ich euch heute anbefehlen. Der Herr segne euch. Amen.